Es ist ein schleichender Prozess, die Auflösung unserer Demokratie, und er passiert auf allen Gebieten. Zensur ist normal geworden und auch schon in den Köpfen der Menschen angekommen. Denunzieren von Bösen, von Schwurblern, von Kritikern gehört seit Corona zum guten Ton und wird mit viel Geld und Meldestellen gefördert. Medien und Unis überbieten sich in Regierungstreue und Gehorsam. Die Wissenschaft macht ihre Arbeit im Auftrag der Mächtigen und die oberste Justiz hat sich angepasst. Der Bürger hat als Souverän ausgedient. Er soll nur noch gehorchen und erzogen werden von Kindesbeinen an. Wollen wir das wirklich zulassen? Nein, sagen meine klugen Köpfe. Hier sind einige von Ihnen. Jetzt den Punkt Preradovic. Tyrannei der Minderheiten. Professor Dr. Norbert Bolz, Medienwissenschaftler.
Ich glaube, das liegt daran, dass wir in einer Welt leben, in der Demokratie nicht mehr die Herrschaft der Mehrheit ist, sondern die Tyrannei der Minderheiten. Und zwar gut organisierter, außerordentlich gut artikulierter Minderheiten auch. Also die in der Lage sind, ihre Propaganda sehr elegant zu präsentieren und auch sehr nachdrücklich zu präsentieren und zu unterlegen mit sehr passenden Protestaktionen. Es gibt eine große Kontinuität zwischen linken und grünen Parteien auf der einen Seite, NGOs, Nichtregierungsorganisationen und so weiter, dann diesen neuen sogenannten Jugendbewegungen wie Last Generation oder Fridays for Future und dann eben einen großen Teil der Presse, also der Medien, der klassischen Massenmedien, vor allen Dingen öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Und diese Front endet da noch gar nicht, sondern sie geht über in die Politik selbst und zwar auch in die Politik der Parteien, die man früher für bürgerlich gehalten hätte. Mhm. In gewisser Weise treibt diese Gruppe den Rest der bürgerlichen Gesellschaft vor sich her. Also so wie die Grünen im Grunde ja jedes Thema dominieren, das heute politisch diskutiert wird. Es gibt gar kein anderes Thema mehr als die Grünen-Themen. Und die klassischen Volksparteien ziehen sich immer weiter zurück, ängstlich, und versuchen auch ein bisschen grün oder noch ein bisschen mehr grün zu sein. Also und das liegt natürlich daran, dass überwiegende Mehrheit aller Journalisten grün ist oder zumindest rot-grün. Das erzeugt nun den Eindruck, als sei die Öffentlichkeit gewissermaßen auf der Seite dieser Agitatoren oder dieser Aktivisten. Das ist natürlich eine Illusion, aber eine Illusion, die sehr stabil gehalten wird, zumal diese Leute, die da aktiv sind, sich auch für eine Elite halten, die im Grunde der schweigenden Mehrheit den Kopf waschen muss.
Demagogie der Herrschenden. Dr. Michael Andrik, Philosoph.
Das ist ein großes Wort, aber wenn man anfängt mit bewertend aufgeladenen Begriffen aus einer öffentlichen Position heraus die Bevölkerung einzuteilen in die Guten und die Schlechten, die Vernünftigen und die Unvernünftigen, die Solidarischen und die Unsolidarischen. Wenn man also das wirklich fundamental unterschiedliche Urteil den Bürgern nicht mehr zugesteht, ja, dann betreibt man Demagogie. Und diese Demagogie kommt an in der Bevölkerung als eine Legitimation zu Ausgrenzung. Eine Legitimation zur Ausgrenzung, die kann hingehen bis zur Entmenschlichung. Und das sind dieselben Mechanismen. Also ich erinnere mich an einen Fernsehkomiker ohne Schulabschluss. Wie heißt er? Baumermann? Nee.
Oh.
Mann, Baum, Böhm.
Der hat keinen Schulabschluss?
Böhmermann heißt er, glaube ich. Das will ich nicht behauptet haben. Ich meine das mal gelesen zu haben, aber ich will das nicht behaupten. Aber Herr Böhmermann hat ja von Kindern gesprochen als Ratten, weil sie das Virus verbreiten. Ja, so etwas. Solche Äußerungen sind erst in dem Moment möglich, wo der öffentliche Diskurs diese Unterscheidung bekommen hat zwischen den Guten und den Schlechten, zwischen dem eindeutig Richtigen und dem idiotischen, querdenkerischen, covidiotischen, was immer das ist, dem Bösen. Mhm. Und dieses eingeführt zu haben, aus der Kanzel sozusagen das gepredigt zu haben, das ist das die ursprüngliche Sünde, die in diesem Staat passiert ist. Der Bundeskanzler, der Bundespräsident hätten sagen müssen, wir sind in einer unübersichtlichen Situation. Wir tun nach bestem Wissen und Gewissen das, was wir für richtig halten im Rahmen unserer demokratischen Legitimation. Aber reden Sie mit Ihrem Nachbarn, der kann das auch ganz anders sehen. Ja, und wir müssen den gegenseitigen Respekt bewahren. Das ist aber nicht passiert. Wir haben eine demagogische Aufhetzung der Bevölkerung bekommen. Ich habe das in einem Artikel im Januar diesen Jahres, habe ich das in der Welt mal genannt, die Aufkündigung der Republik. Denn wenn der andere erstmal etikettiert ist als der Böse, der Schwurbler, der Idiot, dann muss ich ihn nicht mehr ernst nehmen, dann muss ich mit ihm nicht reden. Das verstehen die Leute sofort.
Politikarroganz gegenüber dem Bürger. Boris Reitschuster, Journalist.
Oder jetzt ein schönes Highlight. Ich komme gerade aus der Bundespressekonferenz und ich habe, also phänomenal, ich muss das auch nochmal reinstellen. Ich frage den Sprecher des Gesundheitsministeriums, sage die BZ, der Herr Schupelius hat heute einen Artikel, wo er sagt, es gibt keine Belege, dass ein Lockdown hilft. Meine Frage an Sie, wie haben Sie diese Belege, wissenschaftliche Belege? Dann kommt die Antwort sinngemäß, ja, Sie zitieren einen Presseartikel, wir kommentieren nie Presseartikel. Sag ich nochmal, ich habe Sie nicht nach dem Presseartikel gefragt. Ich habe Sie gefragt, ob Sie wissenschaftliche Belege haben. Ich habe meiner Antwort nichts hinzuzufügen. Und da frage Wahnsinn, ich mich wirklich, ja, das ist in meinen Augen eine Ohrfeige für jeden mündigen Bürger in diesem Land, auch für einen Bürger, der für den Lockdown ist, egal welcher politischen Richtung, wie er zur Corona-Politik steht, jeder mündige Bürger. Der muss sich beleidigt fühlen, dadurch, dass die Regierung so mit ihm umgeht. Und dass da von den Kollegen, da ist ein ganzer Saal voll Kollegen und da hackt keiner nach. Milena, das ist für mich, ich verstehe es nicht. Ich bin als Journalist, ich bin so ausgebildet, ich habe das so gelernt. Also da früher, wenn das Helmut Kohl gewesen wäre und die hätten sich da sowas erlaubt, ja, da wären wir wie die Meute. Wäre da der Nächste dann und hätte nochmal was, sie haben nichts und hier gar nichts und dann kommt hier stattdessen die nächste Frage, ja, könnte man nicht noch strenger, könnte man nicht die Leute noch effektiver wegsperren, jetzt etwas übertrieben und zugespitzt. Ich komme mir da oft vor wie in einem Paralleluniversum.
Kampf gegen alternative Medien. Professor Dr. Michael Mayen, Kommunikationswissenschaftler.
Aber was wir erlebt haben in den letzten 15, 16 Monaten, ist ja auch ein Kampf gegen solche alternativen Informationsquellen. Und das ist, wenn man die Leitmedien als Gewinner der Pandemie bezeichnen wollte, was ich tun würde, dann würde man auch diesen Kampf gegen die Konkurrenz um Deutungshoheit, um Definitionsmacht im Internet damit einbeziehen. Das beginnt bei Kontosperrungen, bei Kündigungen durch Fundraising-Dienstleister, geht dann weiter über Sperrungen von YouTube-Kanälen, über Löschen von einzelnen Videos und mittlerweile ja bis hin zu Landesmedienanstalten, die auch wieder von uns bezahlt werden. Aus unseren Rundfunkbeiträgen werden die Landesmedienanstalten finanziert, eigentlich dazu da, Privatrundfunk zu kontrollieren. Mittlerweile über den neuen Medienstaatsvertrag, der seit November 20 in Kraft ist, auch dazu befugt, solche Angebote wie dieses hier zu beaufsichtigen. Und diese Landesmedienanstalten schicken Mahnbriefe an alternative Medienplattformen mit dem Hinweis, die journalistische Sorgfaltspflicht sei verletzt worden. Das betrifft zum Teil dann Meinungsbeiträge, wo man sich fragt, hey, was soll da jetzt journalistische Sorgfaltspflicht sein? Betrifft Beiträge, wo man zig Quellen findet, wo man sagt, okay, da haben jetzt Menschen nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert, was sollen die noch tun? Betrifft aber interessanterweise nicht alles, was man traditionelle Medien oder Leitmedien nennen könnte. Da gibt es die entsprechende Aufsicht nicht. Da gibt es diesen Presserat, also eine Selbstkontrolleinrichtung, wo wir uns zwar beschweren könnten und wo es hin und wieder auch eine Rüge gibt, aber das hat keine realen Folgen für die traditionellen Medien, während so ein Mahnbrief aus der Landesmedienanstalt schon Folgen hat. Man muss einen Anwalt bezahlen als Anbieter so einer Plattform. Man hat Angst, dass man vielleicht gelöscht wird. Man muss Zeit und Personalressourcen investieren, um sich mit diesem Angriff auseinanderzusetzen. Das lenkt dann wieder ab von der eigentlichen Produktion. Vielleicht verliert man auch ganz die Lust. Insofern haben wir auf vielen Ebenen Angriffe gegen alternative Plattformen, die uns im Moment ja, also mir zumindest immer noch das Gefühl geben, dass ich mich informieren kann. Ich kann ja Leitmedien meiden und mir Dinge zur Impfung oder zu PCR-Test oder zu was auch immer zusammensuchen im Internet. Offenkundig zielt dieser Angriff in Richtung alternative Plattformen auf vielen Ebenen genau darauf, dies zu verhindern. Und dann hätten wir tatsächlich etwas Gelenktes, was man wahrscheinlich nicht mal mehr Demokratie nennen könnte.
Propaganda und Denunziation. Patrick Barb, Journalist, früher NDR.
Umstritten ist natürlich ein Qualitätsausweis heute, weil viele frühere Kolleginnen und Kollegen, die ich gar nicht als Journalisten bezeichnen würde, so stromlinienförmig sind, so staatshörig, dass sie im Grunde genommen mit antidemokratischen Denunziationskampagnen ihr Heil suchen. Sie verdienen damit ihr Geld. Und das machen sie, weil sie im vorauseilenden Gehorsam glauben, sie machen es ihren Chefs recht und können so weiter dafür sorgen, dass sie Geld verdienen. Sind ja überwiegend freie Mitarbeiter. Und das ist, Denunziation ist heute eine Methode, Geld zu verdienen im Journalismus. Und das zeigt dreierlei. Zum einen zeigt es, dass wir im postfaktischen Denunzieren und Skandalisieren angekommen sind, fern der Realität. Zum zweiten zeigt dies, wie tief die Journalisten, ohne das selbst zu merken, möglicherweise ins Propagandasystem der NATO verstrickt sind. Und es zeigt eben auch, dass sie, und das ist neu, Kollegen in Kriegs- und Krisengebieten schlecht machen, ihnen Schwierigkeiten bereiten und sie dadurch zusätzlichen Gefahren aussetzen. Das ist eigentlich, das zeigt den Medienzynismus, über den Peter Sloterdijk, der Philosoph, vor 40 Jahren geschrieben hat.
Wie reagiert denn eigentlich Ihr persönliches Umfeld auf diese Kampagne? Haben sich Freunde, Bekannte oder auch Kollegen abgewendet?
Natürlich haben die sich abgewendet. Also es gibt eine Reihe von Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich mich in Kiel in Hinterzimmern von Kneipen treffen muss, weil sie Angst haben vor beruflichen Nachteilen. Das sind die Zustände in der angeblich so freien deutschen Demokratie. Wir leben in der Zensur- und Denunziationskultur.
Das ist der Verrückte, die haben Angst, mit ihnen gesehen zu werden. Ihm wurde ja sogar in einer Kneipe, ich glaube auch in Kiel, ein Bier verweigert.
Hat ja, das war wunderbar.
Ja, erzählen Sie?
Ich erzähle. Mein Vermieter in Kiel hat eine Tochter, die gerade Abitur gemacht hat. Und die junge Frau wollte noch eine Zigarette drehen zu einem Glas Bier und hat uns sozusagen mitgeschleppt in eine Bar namens Palenke. Und dort kommt der Wirt hinterm Tresen vor und sagt, Herr Barb, Sie sind ein Verschwörungstheoretiker, Sie bekommen kein Bier, verlassen Sie sofort das Lokal. Dann gingen wir zu dritt raus und dann sagte die Tochter meines Vermieters, so stelle ich mir 1933 vor.
Geschlossene Gesellschaft, Ulrike Gero, Politikwissenschaftlerin.
Die offene Gesellschaft, wo die Leute so sein können, wie sie wollen und ihre Meinungen haben. Man kann ja in der offenen Gesellschaft, in schlechter Gesellschaft sein. Das heißt, man muss den anderen nicht unbedingt lieb haben. Ja, der darf anders und meinetwegen auch schlecht sein. Man kann in schlechter Gesellschaft sein. Aber in der geschlossenen Gemeinschaft hat die Gemeinschaft schon vorher aussortiert in die Guten und die Nicht-Guten. Ja, und die Guten machen mit und die anderen sind draußen. Und die, die draußen sind, sind nicht nur draußen, sondern die sind dann kommen diese ganzen Umdeutungen, die sind dann die Gefährder, die sind es schuld, wegen denen und so weiter. Ja, und genau das ist passiert. Wir haben nicht nur die Schließung erlaubt, ja, die Schließung in eine Gemeinschaft, gruppenspezifisch, geimpft gegen ungeimpft. Wir haben das moralisch überhöht, die einen sind solidarisch, die anderen sind nicht solidarisch. Wir haben aus nichts, ja, es gibt keine empirischen Vorbehalte dafür, gesunde Bürger, die nicht geimpft sind, zu Gefährdern dekretiert und aus dem Argument der Gefährdung eine Stigmatisierung, Ausgrenzung und Verunglimpfung gemacht. Und wir haben tatsächlich basische Elemente von Minderheitenschutz nicht mehr respektiert. Ja, sie waren rechtlos. In Österreich gar zumal, wo wir noch den Lockdown für die Ungeimpften hatten, also eine besondere Nudging-Behandlung. Ja.
Ich erinnere mich persönlich sehr gut daran.
Ja. Und eine kolossale gesellschaftliche Ausgrenzung. Und ich gebe Ihnen recht, in einer Selbstgerechtigkeit, dass die liberale Mitte ihren eigenen Extremismus nicht mal bemerkt hat. Ja, also man kann ja mal ganz konkret sein, also dass etwa progressive Zeitungen wie der Falter in Österreich bei diesem Thema kolossal ausgeschert sind, ja, in einen Extremismus der Mitte. Ich erinnere an diesen Cartoon im Falter, wo auf einen Ungeimpften gepinkelt wird, ja, also wirklich, und deswegen haben wir diese ganzen Debatten, ja, also bei so einer zynischen Ausgrenzung haben wir ja dann Debatten, was darf man jetzt vergleichen, ja, ungeimpft, gelber Stern und so weiter. Diese Vergleiche sind vielleicht dumm, wie auch immer, ich will das überhaupt nicht thematisieren und bearbeiten, aber der Punkt, dass eine gesellschaftliche Mitte nicht mal mehr bemerkt hat, wie autoritär ausgrenzend sie geworden ist und es tatsächlich bis heute nicht bemerkt, weil ja sie glaubt, sie hat die Wahrheit und die Mehrheit und die Moral für sich. Ja, wir wollen ja nur das Gute und du bist schuld, wenn das Gute nicht funktioniert.
Diktatur der Parteien. Marco Bülow, Ex-Bundestagsabgeordneter.
Also wenn man das mal macht, dann verzeiht meistens die meisten Fraktionen das, aber wenn man das ab und zu macht, also wirklich nach dem Gewissen entscheidet, und ich finde, es gibt eine Menge Entscheidungen im Bundestag, die so wichtig sind, wo es wirklich um Gewissensentscheidungen sind, also jeder Auslandseinsatz, finde ich, ist eine Gewissensentscheidung, wenn es um Milliarden geht, aber auch solche Sachen wie den Staatstrojaner, der jetzt eingeführt ist, wo alle Bürgerinnen und Bürger bespitzelt werden, das sind für mich alles Gewissensentscheidungen. Und da müssten sozusagen die Abgeordneten eigentlich eben ihrem Gewissen folgen und nicht dem Fraktionszwang. Aber wer das nicht tut, das habe ich ja selber erlebt, der hat dann einen sehr schweren Stand, nicht nur bei der nächsten Wahl, sondern auch in der Fraktion überhaupt noch was durchzusetzen. Die Fraktion entscheidet, wer redet, wie lange man redet. Also auch da ist man nicht frei.
Das heißt, wenn Sie bestraft werden sollen, wurden Sie schon so bestraft, dass man sagt, du darfst nicht reden?
Ja. Ja, natürlich, das sagt man dann so nicht, sondern dann kriegt man einfach keine Redezeit. Das ist dann natürlich ganz einfach dann so festgelegt. Also in der letzten Legislaturperiode, wo ich für die SPD noch im Bundestag war, durfte ich im Prinzip fast gar nicht mehr reden. Man hat mich sogar aus dem Ausschuss rausgenommen, in dem ich vorher 16 Jahre war. Und ich glaube, es gibt in der SPD nicht so viele gute oder überhaupt profilierte Umwelt- und Klimapolitiker. Und da hat man mich einfach rausgenommen und das ist anderen genauso passiert.
Begründung?
Ja, die geben dann, meistens geben sie gar keine Begründung mehr. Ne? Also das ist das irgendwann, also bei mir war dann natürlich irgendwann der Faden zerrissen, da gibt es auch keine Begründung mehr. Am Anfang versucht man es natürlich dann noch mit Drohungen und mit oder mit freundlichen Worten nach dem Motto, sei mal lieber auf Linie, dann kriegst du auch das und das. Ne? Also auch das ist möglich und irgendwann werden da Drohungen raus und irgendwann gibt es eigentlich noch nicht mal mehr eine Kommunikation. Aber es geht keinem gut, der häufiger gegen den Fraktionszwang stimmt.
Verlockungen des Ausnahmezustands. Professor Dr. Norbert Bolz, Medienwissenschaftler.
Trotzdem waren die letzten Jahre natürlich wahnsinnig lehrreich für jeden ruhigen Beobachter, weil sie gezeigt haben, wie verlockend Diktatur für Politiker ist, nämlich als sie gespürt haben, was alles möglich wird, wenn man den Ausnahmezustand erklärt. Ja, und das war ja, das ist die Lektion von Corona schlechthin. Ja, nicht Pandemie hin und her, da wissen wir eh nicht Bescheid, immer noch nicht und weniger denn je. Aber wir wissen, wie unglaublich verlockend es für die Politiker ist, den Ausnahmezustand zu erklären, um daraus diese Machtfülle zu generieren. Und wir haben ja auch schon wieder gesehen, dass die Leute, die da besonders aktiv waren, auch schon vorgeschlagen haben, genauso mit dem Problem Klimawandel umzugehen. Ja, also zu sagen, das ist auch wieder ein Ausnahmezustand, der also diktatorische Machtfülle auch für gewisse politische Entscheidungen eröffnet. Und das ist, denke ich, das wirklich Gefährliche. Da muss man aufpassen. Aber wir können immer noch beobachten und lernen. Und das, ich glaube auch, das beobachten zu können, dass doch viele Menschen in der Bevölkerung das gespürt haben. Also dass sie gespürt haben am Beispiel Corona, dass da etwas grundsätzlich schiefläuft in unserer parlamentarischen Demokratie. Und dass sie sich vielleicht nicht mehr so übers Ohr hauen lassen bei dem nächsten Versuch, der dann wahrscheinlich mit dem Klimawandel angestellt wird.
Totalitarismus. Dr. Gudula Walterskirchen, Historikerin und Autorin.
Hannah Arendt beschreibt diese atomisierte Gesellschaft als eine Gesellschaft, in der es wenig bis gar keine Bindungen zueinander gibt, in dem diese sozialen Bindungen auch gezielt von der Staatsmacht gestört oder zerstört werden, um den Menschen zu vereinzeln. Das heißt, das ist nicht ein normaler Individualismus, wie wir ihn heute kennen, sondern eine Vereinzelung. Und dieser einzelne, einsame, eigentlich auf sich selbst zurückgeworfene Mensch ist dann für die Staatsmacht besonders leicht zu beeinflussen und zu lenken, beziehungsweise auch einzuschüchtern und zu beherrschen. Also das ist der Hintergrund dieser atomisierten Gesellschaft, die heute ja sehr aktuell erscheint.
Wie vereinzelt man Menschen?
Es gibt ein sehr plakatives Beispiel aus der Geschichte für ein totalitäres System, das Menschen gezielt vereinzelt, wie etwa im Stalinismus. Als diese Schauprozesse veranstaltet wurden, hat man natürlich versucht, damals die Menschen dahingehend zu isolieren, dass keiner einen Kontakt mit dem sogenannten Klassenfeind haben wollte. Denn dann hat man sich gleich selbst auch verdächtig gemacht und musste befürchten, dass man dann auch mit angeklagt wird. Und das hat natürlich dazu geführt, dass die Menschen bei Freundschaften extrem zurückhaltend waren, sehr misstrauisch waren und letztlich auch sehr isoliert.
Kontaktschuld, das kennt man ja heute auch. Die Macht der Nachrichtenagenturen. Professor Dr. Michael Mein, Kommunikationswissenschaftler.
Gut, die Nachrichtenagenturen gehören zunächst mal den großen Medienunternehmen. Also in Deutschland zumindest, die dpa ist ja so ein Zusammenschluss aus allen großen Medienunternehmen. Aber Sie haben natürlich recht, wenn man, wer die Nachrichtenagenturen regiert, wer es schafft, mit seiner Weltsicht in die Nachrichtenagenturen zu kommen, der hat die Redaktionen im Griff. Ja, ich habe mal so eine Studie gemacht zu Auslandskorrespondenten, die ja eigentlich am besten Bescheid wissen müssten, wie es in dem jeweiligen Land aussieht, welche Geschichte man dazu erzählen hat. Die Realität dieser Auslandskorrespondenten sah so aus, dass sie einen Anruf aus der Heimat bekamen. DPA hat jetzt gerade diese Geschichte, sagen wir über Japan oder über Nigeria, mach bitte auch diese Geschichte. Und da konnte dann der Korrespondent vor Ort sagen, nö, ich finde jetzt das spannend oder DPA stimmt überhaupt nicht. Das war der Heimatredaktion völlig egal, weil sie annahm, dass die anderen Redaktionen und damit das ganze Land eben genau diese Geschichte aus Japan und Nigeria haben will. Also Nachrichtenagenturen sind ein wichtiger Machtfaktor, oft unterschätzt in Medienanalysen, weil die Meldungen auf jedem Bildschirm auftauchen. Es gibt einen super Dokumentarfilm über die DPA. Titel ist, glaube ich, Grundrauschen. Man sieht 90 Minuten lang dieses Raumschiffbüro in Berlin, in dem die DPA Realität schafft. Man sieht die Bildschirme dieser DPA-Redakteure, auf denen wieder andere Nachrichtenagenturen auftauchen. Die haben dann sowas wie Al Jazeera und irgendwelche anderen großen Weltfernsehsender und die produzieren aus dieser Realität, die auf ihrem Bildschirm in Meldungsform da ist oder in Form von Pressemitteilungen der Parteien, der Ministerien und so weiter, produzieren die eine neue Realität. Da gibt es so gut wie kaum Kontakt mit der realen Welt. Klar, es gibt dann den Polizei-DPA-Reporter, der losläuft, wenn da irgendein Verbrechen war. Wahrscheinlich gibt es jetzt auch den Flut-DPA-Reporter, der da irgendwo steht und sich die Sachen anguckt, aber die allermeisten sitzen da an diesem Raumschiff und produzieren eine ganz eigene Realität.
Gehorsam der Universitäten. Professor Dr. Maximilian Ruppert, Ingenieurwissenschaftler. Haben Sie den Eindruck, die Unis folgen der Politik, der Regierungspolitik?
Ja, aber sicher, zu 100%, um Gottes Willen. Also wir sind ja eine staatliche Einrichtung und da wird teilweise habe ich das Gefühl, es werden nochmal 20% draufgesetzt, je weiter das nach unten durchgereicht wird. Ich weiß gar nicht, ich habe ja keine E-Mails gesehen vom Staatsministerium, aber ich kriege dann sozusagen die nächste Ebene mit von der Hochschulleitung und dann kommt die nächste Ebene drunter von Dekanat und dann von den Kolleginnen und Kollegen. Und ich habe nicht das Gefühl, dass das so ähnlich ist wie ein Kopiergerät, wo man mal eine Kopie über drauflegt und legt dann das, was man kopiert hat, wieder drauf. Und es wird immer schwächer, immer wässriger, sondern das ist eigentlich genau das Gegenteil der Fall. Ich habe das Gefühl, jeder will quasi schon im vorauseilenden Gehorsam sein und zeigen, dass er das verstanden hat, was da vorgegeben ist und das dann auch pflichtbewusst umsetzen. Gegen Pflichtbewusstsein habe ich ja nichts. Aber es führt letztendlich dazu, dass es eigentlich, egal was da vorgegeben wird, es werden immer nochmal 10%, 20% nochmal draufgetan. Und das Ergebnis ist dann fatal. Mir hat eine Studentin erzählt, dass ein Professor im Hörsaal gebrüllt hat. Lasst euch gefälligst impfen, verdammt nochmal!
Ja? Wahnsinn, ja.
Und dann, das ist mir dann berichtet worden, wo ich dann gesagt habe, okay, das ist aber nicht so, dass dem das von sich aus einfällt. Der hat selber wahrscheinlich wahnsinnig Angst, sich anzustecken. Das ist völlig in Ordnung, wenn jemand aus Angst überreagiert. Aber es ist auch eine Kaskade an Kette einer Macht dahinter, die dazu führt, die sowas befeuert. Und das ist jetzt, was ich mitgekriegt habe, jetzt nicht ein Kollege, der, sag ich mal, jetzt ansonsten sehr laut ist. Ja. Mhm. Viele, die jetzt, oder die man eigentlich gar nicht so richtig wahrgenommen hat, da denkt man sich, den gibt es auch noch. Die sind jetzt halt wirklich laut und stark und mächtig oder ermächtigt worden durch diese Kaskade an Macht, die von oben nach unten immer mehr multipliziert wird.
Antidemokratische Tricks der höchsten Richter. Dr. Michael Andrick, Philosoph.
Jeder aufmerksame Bürger hat ja mitbekommen, dass das Bundesverfassungsgericht heute mehrere Mitglieder hat, die ehemalige Parteipolitiker sind und einen Vorsitzenden hat, der man kann und muss sagen, ein ehemaliger Parteikarrierist aus der CDU in der Merkel-Ära ist. Und unter der Führung von Herrn Habart ist es nun so, dass das Bundesverfassungsgericht bei mehreren Gelegenheiten einen bestimmten Schachzug gemacht hat, der sehr bedenklich ist. Nämlich der Schachzug, sich überhaupt gar nicht eigenständig von Grund auf ein Urteil über die Sachverhalte zu bilden, über die es urteilen muss. Die Corona-Politik der Bundesregierung wurde in dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts dazu als legitim bezeichnet, aber indem man zum Beispiel aus Quellen zitiert hat, die eindeutig unter Regierungseinfluss stehen. Also in Sprache der Regierungskommunikation während der Krise, also zum Beispiel der Ausdruck dynamisches Infektionsgeschehen, also ein vager Ausdruck, der beliebig interpretiert werden kann, der wird zitiert aus Quellen der Regierungskommunikation und wird herangezogen, um zu rechtfertigen, warum die Regierungspolitik legitim ist. Also jeder, der mir jetzt hier zuhört und das mitdenkt, sieht, wie sich da ein Zirkelschluss zeigt. Also man ist bestallt als Bundesverfassungsgericht, um an oberster Stelle die Normen dieser Republik zu prüfen. Und man prüft sie, indem man auf Äußerungen derer verweist, die man prüfen soll. Das ist letztlich eine Kollaboration mit der Regierungspolitik, aber keine wirklich unabhängige Prüfung. Und wenn das die Praxis des Bundesverfassungsgerichtes bleibt, dann ist das für unsere Gewaltenteilung wirklich fatal.
Digitales Geld. Ernst Wolf, Journalist und Autor.
China ist auf jeden Fall ganz vorne in der Pole Position, was diese Einführung des neuen Geldes angeht. Also es gibt zurzeit ein Wettrennen, also zwischen China und dem Hauptkonkurrenten, den USA. Beide haben schon größere Tests durchgeführt, also China in mehreren Großstädten. In China gibt es inzwischen 140 Millionen Wallets, wo Betriebe oder Einzelpersonen auf digitales Zentralbankgeld zurückgreifen können. Allerdings nur in sehr, sehr geringem Rahmen. Also das sind ganz geringe Beträge noch. Da wird noch sehr viel herumprobiert, weil noch nicht ganz klar ist, welche Auswirkungen das auf das bestehende Bankensystem hat und wie das mit dem in das bestehende System zu integrieren ist und wie der Übergang dann auf dieses neue System funktionieren soll. Aber die Amerikaner haben auch einige Tests laufen. Also auf den Bahamas haben 380.000 Bewohner inzwischen den Sand-Dollar. Das ist auch eine Wallet auf dem Handy. Und in einigen Staaten in der Karibik wird es auf kleineren Inseln wie St. Lucia und Guadeloupe, da wird es im Moment auch schon ausprobiert. Also da läuft etwas, was den Menschen in den Mainstream-Medien weitgehend vorenthalten wird. Aber da läuft eine Vorbereitung auf ein neues Geldsystem.
Wann erwarten Sie das?
Also ich erwarte das in nicht allzu ferner Zukunft. Aber das große Problem ist, wie es eingeführt werden soll. Und da ist ja der große Knackpunkt. Also dieses neue Geld, wie ich schon gesagt habe, wird die Menschheit total versklaven und den Staaten in Form der Zentralbanken total unterwerfen. Und deswegen werden die Menschen dieses Geld nicht einfach freiwillig akzeptieren. Und da gibt es einen Plan im Hintergrund. Und dieser Plan läuft folgendermaßen. Man bietet den Menschen ein universelles Grundeinkommen an und koppelt dieses universelle Grundeinkommen an das digitale Zentralbankgeld. Also universelles Grundeinkommen, praktisch die Nachfolge in Deutschland von Hartz IV, wird den Leuten dann auf eine Wallet, auf ihr Handy gespielt, und zwar in Form von digitalem Zentralbankgeld. Aber um das einzuführen, um das so mehr oder weniger auch als etwas Positives darzustellen, muss man erstmal ein großes gesellschaftliches und wirtschaftliches Chaos erzeugen. Und das ist das, was wir seit zwei Jahren sehen.
Ich finde das alles höchst beunruhigend, vor allem, dass so viele Menschen nicht bemerken, wie ihre Demokratie immer mehr Fassade wird, die sich im Gegenteil auf regierungsnahen Demos instrumentalisieren lassen, die nicht merken, dass es der Dieb ist, der ruft, haltet den Dieb, und die selbst nach dieser absurden Corona-Zeit immer noch ungebrochenes Vertrauen in die haben, die sie so schmählich verraten haben. Aber nicht verzagen, es gibt eben auch die anderen. Ihr könnt dafür sorgen, dass Menschen aufwachen, teilt und redet immer wieder. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.